Ja, ich war in euren Räumen hier noch gar nicht. So lange ist es her, dass ich euch besucht habe, euch gepredigt habe. Das ist echt ganz lang her. Kann sich irgendjemand noch daran erinnern? Zuletzt? Drüben? Ja. Oh, jetzt wird es aber hier laut. Ah, der Markus auch, ja. Genau, die 7 Leute kennen mich ja noch. Gut. Schön. Ja, der Günther ist im Urlaub. Und dann, weil ich Zeit habe, bin ich dann jetzt hier. Ich habe viel darüber gebetet, was heute dran ist. Und irgendwie, normalerweise mache ich das nicht, dass ich eine Predigt, die ich schon mal irgendwo gepredigt habe, nochmal predige. Ich bin immer der Meinung, dass Gott immer was Besonderes hat für die Gemeinde, wo ich hingehe. Und es ist aber so, dass ich, wo ich gebetet habe für diesen Tag heute, den 13., hat mir Gott einfach immer wieder die Predigt, die ich eigentlich zuletzt gehalten habe, im Juli in St. Gallen, in der Calvary Chapel in St. Gallen, die mir nochmal aufs Herz gelegt hat. Und mit ein paar anderen Gedanken, mit ein paar Dingen. Und deshalb, ja, also fühlt euch nicht, als ob ihr was Aufgewärmtes bekommt. Weil Gott hat ein paar neue Sachen und eine Richtung gegeben für mich, wo ich auch ganz spannend finde. Und wir werden uns heute, wenn ihr eine Bibel dabei habt, immer gut, eine Bibel dabei zu haben. Die aus Heidelberg kommen, die wissen das, glaubt nie dem Pastor. Immer eine Bibel dabei haben, immer überprüfen. Auch den Günther. Wir werden uns 1. Samuel Kapitel 17 heute anschauen, sehr bekannte Geschichte, eine der bekanntesten Geschichten der Bibel, das ist David und Goliath. Gott hat mir in den letzten Monaten ganz, ganz viel gedient durch die Art und Weise, auch wie Gott gewirkt hat in dem Leben von David. Und gerade auch in meiner Lebenssituation hat Gott mir da sehr, sehr viel zu mir gesprochen und mir Dinge sehr besonders gemacht. Und da ist aber auch was hängen geblieben, einfach, was ich denke, was auch heute für euch ist. 1. Samuel, Kapitel 17. Lasst uns einfach das ganze Kapitel lesen und ich bitte dazu aufzustehen, wenn wir das Wort Gottes lesen, wem das möglich ist. Einfach in Ehrfurcht dem Wort Gottes gegenüber. 1. Samuel Kapitel 17. Und die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Sukko in Juda. Und sie lagerten sich zwischen Sukko und Aseka in Ephes-Damin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg und die Israeliten aber am diesseitigen Berg und das Tal lag zwischen ihnen. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gat. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum. Und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihm, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister? Und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister, ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. David aber war der Sohn jenes Ephratitas aus Bethlehem Juda, der Isai hieß und 8 Söhne hatte. Dieser Mann war zu Sauls Zeiten schon alt und betagt unter den Männern. Und die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen. Und von den 3, die in den Krieg gezogen waren, hieß der erstgeborene Eliab, der zweite Abinadab und der dritte Schammah. David aber war der Jüngste. Als nun die drei Ältesten mit Saul in den Krieg gezogen waren, da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. Der Philister aber kam morgens und abends her und stellte sich 40 Tage lang hin. Isai aber sprach zu seinem Sohn David, nimm doch für deine Brüder dieses Ephagos in Korn und 10 Brote und bringe sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Und diese 10 Stück Käse bringe sie den Obersten über ihre Tausendschaft und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht und bring ein Zeichen von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer von Israel sind nämlich im Terebintental und kämpfen gegen die Philister. Da machte sich Saul am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter und er nahm die Geschenke und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte. Und er kam zur Wagenburg, als das Heer gerade ausgezogen war, um sich in Schlachtreihen aufzustellen und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten. Und Israel und die Philister stellten sich auf, ihre Schlachtreihe gegen die andere. Da ließ David die Sachen, die er trug, unter dem Hand des Gepäckhüters und lief zu den Schlachtreihen. Und er ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gat, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, sodass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben und er will seines Vaters Haus in Israel freimachen. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen und sprach, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Da redete das Volk wie zuvor zu ihm und sprach, das wird dem Mann zuteil werden, der ihn schlägt. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David. Und er sprach, warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl. Denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. David antwortete, was habe ich denn jetzt getan? Es war doch nur ein Wort. Er aber wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorherige Frage. Da antwortete ihm das Volk wie zuvor. Und als man die Worte hörte, die David sagte, meldete man es dem Saul und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen. Denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, da lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, da ergriff ich ihn beim Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat ein Knecht erschlagen und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und den Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister retten. Und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Denn er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn. Denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meiner Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, der alte David, und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David steckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein. Und er erschlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass sie helltot war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach, bis man in die Ebene kommt und bis zu den Toren Ekrons. Und die erschlagenen Philister lagen auf dem Weg von Shaarim bis nach Gath und bis nach Ekron. Und die Söhne Israels kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten ihr Lager. David aber nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Als aber Saul sah, wie David gegen den Philister auszog, sprach er zu Abner, dem Heerführer, Abner, wessen Sohn ist dieser Bursche da? Abner aber sprach, so wahr deine Seele lebt, du König, ich weiß es nicht. Der König sprach, so erfrage doch, wessen Sohn dieser junge Mann ist. Sobald nun David nach der Erlegung des Philisters zurückkehrte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul. Und der Kopf des Philisters war in seiner Hand. Und Saul sprach zu ihm, Knabe, wessen Sohn bist du? David sprach, ich bin der Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiters. Herr, wir danken dir für dein Wort. Gott, wir danken dir dafür, dass du zu uns sprechen willst. Herr, du kennst jeden einzelnen dieser kostbaren Menschen, die heute Morgen gekommen sind. Und Gott, du kennst unser Herz, du kennst unser Leben. Herr, du weißt, wo wir stehen, gerade in diesen Zeiten. Und Geist Gottes, ich bitte dich, Herr, dass du sprichst, dass du dich verherrlichst. Herr, dass du mir deine Worte gibst. Gott, und dass wir erleben und erfahren, ja, dass du Herr bist. Und dass du unsere Kämpfe kämpfst und siegst. Nicht mit Schwert und Wurfspieß, sondern in deiner Macht, in deiner Größe, in deiner Herrlichkeit. Und darum bitten wir dich, Herr, dass wir diese sehen, heute Morgen hier. Sei du verherrlicht, Jesus. Wir haben dich lieb. Amen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich will mir mit euch heute Morgen drei Personengruppen anschauen in diesem Text. Wir fangen an mit dem Volk Israel und Saul. Saul, der König, der sehr mutig hier entgegengeht, in diese Schlacht hinein, mit seiner Armee, mit den Israeliten. Und sie treten raus, wir sehen hier, dass dieser Kampf, diese Schlacht ein bisschen merkwürdig ist. Wir sehen hier, für 40 Tage ist nichts passiert. Ja? Zwei Hügel, in der Mitte ein Tal, die Philister irgendwie, die verlassen sich auf ihren Helden, wollen aber nicht persönlich direkt Israel angreifen, aber verlassen sich so auf ihren Helden. Und die Israeliten, die haben Angst. Die haben Angst, als sie diesen Helden sehen. Weil das war typisch. Da dass man so einen Vorkämpfer schickte und dann wurde da die Schlacht sozusagen entschieden mit diesen Vorkämpfern. Und die hatten Angst, Vers 11, und sie entsetzten sich und fürchteten sich sehr, als sie Goliath sahen. Und wenn wir uns das anschauen, da war das schon echt krass. Dieser Typ war groß. Goliath war von dem, was wir hier lesen, 2,90 Meter groß. Den Schuppenpanzer, den er anhatte, war 57 Kilo schwer. Ja, also eben mal so ein Ding von 57 Kilo zu tragen. Und die Speerspitze war 7 Kilo schwer. Wer so ein bisschen sich auskennt mit Geschwindigkeiten und Kraft und Masse, wenn der Typ dieses Ding geworfen hat, 7 Kilo Speerspitze, also das ist mächtig. Ich weiß nicht, wer mal gesehen hat, wie so ein Eisen von so einer Axt weggeflogen ist und irgendwie in einen Baum rein oder in eine Hütte rein. Das habe ich mal erlebt. Und da reden wir von 500, 700 Gramm, manchmal auch ein Kilo oder so, was dann einfach durchschlägt. Aber 7 Kilo. Alleine nur die Kraft, die der Typ haben musste, um so ein Ding zu werfen. Beeindruckend, absolut beeindruckend. Und König Saul versucht auch seine Männer zu ermutigen und er sagt, Leute, wer das schafft, wer gegen den antritt, den werde ich reich belohnen und sein Haus und das Haus seines Vaters wird steuerfrei sein. Das ist das, was das heißt mit dem frei. Wird steuerfrei sein, solange ich König bin, muss dieses Haus keine Steuern zahlen, keine Abgaben zahlen. Nicht schlecht, oder? Steuerfrei. Besonders wenn man ein Unternehmen hat oder so. Und dann noch Reichtümer und Schwiegersohn des Königs. Wow. Zur Königsfamilie gehört. Und das hat Saul gemacht, um Anreiz zu geben. Vielleicht ging dieser Preis auch immer mehr hoch, so über die 40 Tage hinweg. Ja, vielleicht waren es nach 10 Tagen, okay, reich belohnen. Dann nach 20, 30 Tagen steuerfrei und dann, oh Mann, ist immer noch keiner da. Okay, ich gebe auch noch meine Tochter, dann werden wir Schwiegersohn. Du wirst dann zur Familie gehören, wenn sich einer findet, nur einer. Aber keiner hat sich gefunden. Keiner hat sich getraut. Und alles hilft's nichts. Und plötzlich kommt da dieser junge Mann, der so anders redet. Alle sind ängstlich. Und dieser junge Mann, der redet so mutig. Und das wird Saul berichten. Sie bringen ihn vor den König. Und Saul sieht nur diesen jungen Mann, der noch nie eine Schlacht geschlagen hat. Der war noch nie auf einem Schlachtfeld. Der hat keine Erfahrung. Und ich weiß nicht, wer mal die Bilder von Rubens gesehen hat, die Rubens gemalt hat über diese Situation. Mach das mal, google das mal. Ist total faszinierend. Weil Rubens hat diesen Jungen sehr, sehr jung gemalt, diesen David. Und das sieht alles sehr brutal aus mit diesem mächtigen Goliath und dem Kopf von denen. Aber die Bilder sind wahrscheinlich sehr, sehr dicht an der Realität, weil David war zu diesem Zeitpunkt Teenager. Der war noch nicht mal 20. Ein junger Mann. Hier wird gesagt, schön von Gestalt. Das bedeutet, der hatte, ja, dass der jung war, die Haut war noch schön glatt, der hat noch nicht viel erlebt. Das soll das heißen. Und was macht König Saul? Er sieht diesen jungen Mann und entmutigt ihn. Er entmutigt ihn. Er sagt, du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Du hast nicht, was nötig ist, um das hier zu schlagen, um die Schlacht zu sagen. Du kannst es nicht. Du hast nicht, was nötig ist. Und dann, als David sagt, er will aber unbedingt gehen, dann sagt er, okay, dann geh. Der Herr sei mit dir, wünscht er ihm. Aber gib ihm noch was obendrauf. Gib ihm noch eine Rüstung. Gib ihm seine eigene Rüstung. Die Rüstung des Königs. War immer so ein bisschen die bessere, ja, qualitativ hochwertig. Und gib ihm die Rüstung, weil natürlich, er zieht in eine Schlacht. Ist ja sinnvoll. Und ihr müsst euch das überlegen. Diese Rüstung war eine Rüstung, mit der David schon viele Schlachten geschlagen hat. Schon viele Siege errungen hat. Das war was sehr Sinnvolles, okay? Oder? Wenn man in den Krieg zieht, sehr sinnvoll, so eine Rüstung zu tragen, die Waffen, die dazugehören. Sinnvoll, gut, pfiffig, gar nicht ganz dumm. Und dann steckte da auch noch Erfahrung in dieser Rüstung drin. Das Problem ist, was Saul und das Volk Israel hatte in dieser ganzen Sache, war, dass dieses ihre Schlacht war, ihr Kampf war. Es war nicht die Sache des Herrn, sondern es war ihre eigene Sache. Und deswegen haben sie gekämpft mit ihren Mitteln. Und wenn man sich die Frage stellt und hier das Saul anschaut und das Volk Israel anschaut, dann könnte man fragen, wo ist denn der Herr in dieser Sache? Wo ist denn der Herr involviert? Wo sehen wir denn, dass da gebetet wird? Wo sehen wir denn, dass da der Herr involviert wird, dass da gesucht wird nach Gottes Gegenwart? Wir sehen nichts davon. Gar nichts. Gott spielt hier in dieser Schlacht eigentlich eine untergeordnete Rolle. Lass uns die zweite Personengruppe anschauen. Und das sind die Philister und ihren Helden Goliath. Ja? Dieser Typ war ein beeindruckender Typ. Absolut, habe ich eben schon mal gesagt, 2,90 Meter groß, mächtig. Er war nicht nur groß und stark, sondern er war auch sehr, sehr selbstsicher. Schaut mal nach Vers 8. Und er stellte sich, also Goliath, stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Dieser Typ, der wusste, wer er war. Er war sich seiner Sache sicher. Er wusste, wer er war. Der hatte Identität. Ja, der hatte eine beeindruckende Selbstwahrnehmung. Man könnte auch sagen, der hatte einen sehr, sehr hohen Selbstwert. Einen beeindruckenden Selbstwert. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Philister. Und ihr, Knechte Sauls, mehr seid ihr nicht, Knechte Sauls. Mehr habt ihr nicht zu bieten. Hoher Selbstwert. Ist doch gut zu haben, oder? Ist doch wichtig zu haben. Besonders, wenn wir im Leben vor unseren Goliaths stehen, oder? So ein bisschen sich seiner Sache sicher sein, ist doch hilfreich. Besonders, wenn da jemand oder etwas vor dir steht, was größer ist als du selber. Wenn ich dann eine Selbstsicherheit habe, wenn ich dann einen Selbstwert habe, das hilft doch, oder? Sieh, ich arbeite ganz viel als Seelsorger und als Coach und da kommen viele Menschen zu mir, die mich genau darum bitten. Sagen mir, Mensch, ich habe so ein geringes Selbstwertbewusstsein. Hilf mir dabei. Hilf mir, ich brauche mehr Selbstwertbewusstsein. Das ist immer wieder, kommt immer wieder vor. Ich brauche mehr Selbstwertbewusstsein. Ich muss wissen, wer ich bin. Ich weiß nicht ganz, wo ich bin. Ich fühle mich so ein bisschen verloren. Und das ist interessant. Da kommen Leute in jedem Alter. Ja? Sind nicht nur junge Studenten, kommen auch ältere Leute hin, auch Leute, die es wirklich, wo man meint, die haben es geschafft im Leben. Aber die kommen und sagen, ich hab kein Selbstwertgefühl. Mir fehlt der Wert. Und wisst ihr was? Das ist die Tatsache, wenn wir einen Selbstwert haben, einen stabilen Selbstwert, eine Selbstsicherheit, dann geht es besser im Leben. Dann gehen wir stärker durchs Leben. Das ist so. Die Frage ist, woher kommt dieser Selbstwert? Woher kommt diese Selbstsicherheit? Wir brauchen die, aber woher kommt sie? Die Welt bietet Größe als Antwort. Das ist die Antwort der Welt. Das ist die Antwort, egal wo du hinguckst, egal wo du hinschaust. Größe. Bessere Rüstungen. Bessere Werkzeuge, bessere Pläne, bessere Wege, besser gut auszusehen, sich besser zu fühlen. Das ist, was die Welt dir gibt. Ich habe gestern in Mannheim eröffnet gerade eine christliche Schule. Ich habe gestern da die Fliesen alle, das Silikon verfugt und ich bin da nicht so der Held. Manche sind das vielleicht, ich lerne das noch so ein bisschen. Und dann sagte mir der eine Kollege, da gibt es eine Maschine, die macht das automatisch. Die hat so diese Batterie betrieben und da funktioniert das hervorragend, ja. Und ich dachte, weil am Ende, wenn so eine Fuge gut aussieht, ja, das ist, worauf du achtest. Wenn du ein bisschen was von Fliesen verstehst, dann guckst du, wie sind die Fugen verfugt? Wie sind die Silikonfugen hier? Sind die sauber? Sind die ordentlich? Und wenn du es gut gemacht hast, dann fühlt sich gut an. Und wenn du das richtige Werkzeug hast, dann geht es einfacher. Und dann kommt man schneller zu seinem Selbstwert. Das ist genau die Antwort, die die Welt gibt. Und wenn wir uns hier jetzt die Israeliten und die Philister anschauen, müssen wir eigentlich sagen, da gibt es keinen Unterschied. Da gibt es eigentlich keinen Unterschied, wie sie ans Leben herangehen. Die Größe und die Rüstung ist, was zählt. In diesem Fall haben die Philister den Vorteil. Ja, die haben den großen und die haben die bessere Rüstung. 57 Kilo. Ja. Und deshalb haben die Israeliten Angst, weil die die Schlacht genau gleich bewerten wie die Philister. Obwohl, ihr müsst das überlegen, ihr müsst euch das überlegen, auf der Zunge zergehen lassen, das Volk Israel ist hier eigentlich im Auftrag des Herrn unterwegs. Gott hat ihnen dieses Land versprochen und er hat ihnen gesagt, nehmt dieses Land ein und jetzt sind sie dabei, das Land einzunehmen, sind im Auftrag des Herrn unterwegs, aber die Art, wie sie hier rangehen, die Sichtweise, die sie haben, die unterscheidet sich nicht von dem Volk der Philister, die beten zum Beispiel einen Fischgott an, das war der Gott Dagon, Form von so einem großen Fisch. Kein Unterschied in der Art und Weise, wie sie ans Leben herangehen, nichts anders, obwohl die sich das Volk Gottes nennen. Wisst ihr, wenn wir beten, wenn wir in den Gottesdienst kommen, Sonntag für Sonntag, und dann am Ende Amen sagen, wie ist das? Wie gehen wir dann ins Leben raus? Ist da ein Unterschied? Ist da ein Unterschied zwischen dem, der Gott nicht kennt? Wie du dein Leben lebst, wie du deine Schlachten schlägst? Wie wir das tun? Wie oft ist das, dass eigentlich wir rausgehen und so leben, als ob wir Gott gar nicht kennen? Wir stehen vielleicht sogar auch in Aufgaben, die Gott sozusagen für uns hat. Ja, im Auftrag Gottes irgendwie. Vielleicht sehen wir auch unseren Beruf so, ja, das ist, was Gott mir gegeben hat. Und da stehe ich drin, im Auftrag des Herrn. Aber wie schaust du die Sache an? Wie bewertest du das, was dir entgegensteht? Wie bewertest du, wo du drin stehst? Welche Werte hast du hier? Guckst du auch nach Größe? Nach dem besseren Werkzeug? Nach dem, was besser funktioniert? Wo mehr Geld läuft? Wie es am besten ist? Was, wie siehst du? Wie siehst du das? Wie gehst du daran? Wie gehst du morgen auf die Arbeit? Wisst ihr, Montag zeigt sich, was für Christen wir sind, nicht der Sonntag. Der Montag zeigt, wie sehr wir Gott vertrauen. Der Montag zeigt, wie sehr wir uns an ihn halten. Und dann lasst uns David anschauen. David, einer von 8 Brüdern. Ich weiß nicht, wer aus so einer großen Familie kommt. Einer von 8 Brüdern, er ist der Jüngste. Vielleicht erinnert ihr euch an die Situation mit seiner Salbung, Kapitel 16, das Kapitel davor, da kommt der Prophet Saul zu Isai, dem Vater, und sagt, bring mir alle deine Söhne, ich will alle deine Söhne sehen. Und Isai macht das, der bringt ihm alle Söhne, zumindest die, die ihm was zählen, die, die wichtig für ihn sind, die bringt er. Davids 7 Brüder. Weil er gar nicht an David denkt. David ist draußen bei den Schafen. Der Begriff der Jüngste ist ein ganz, ganz trauriger Begriff eigentlich. Der schließt im Hebräischen auch eine Wertung ein. Der Jüngste, der Kleinste, der Nichtssagendste, der draußen ist. Und diese Aufgabe, auf Schafe aufzupassen, das war eine niedere Aufgabe. Das haben Kinder gemacht. Selbst heute, wenn du in den Mittleren Osten gehst, Israel, ja, vielleicht haben wir nächstes Jahr nochmal eine Israel-Tour. Du warst noch nicht da. Einige von euch waren schon mit, vor 4 Jahren war es. Genau. Aber wenn es soweit ist, zusammen mit St. Gallen werden wir wahrscheinlich eine Tour machen nächstes Jahr nach Israel. Total spannend. Aber selbst da, die Hirten, sind Kinder. Sind Kinder. Du brauchst nicht mehr. Und so war David. Einfach Irgendjemand, der diesen kleinen Job macht da draußen auf dem Feld. Der Vater denkt nicht mehr dran, als der Prophet ihn fragt, bring mir deine Söhne. Ach, stimmt ja, ich habe ja noch einen da draußen. Ah, jetzt, wo du sagst, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Kleinste. Hol den mal einer. Und jetzt sehen wir hier in diesem Text, in dem Kapitel von heute, da macht der Vater immer noch, der behandelt David wie einen Diener. Er gibt ihm wieder eine Aufgabe eines Knechts und sagt, hey, bring deinen Brüdern was zu essen. Ja? Das ist wie, ja, in der Schule, ja, wenn die, ich habe zwei Töchter, wenn die eine das Essen vergessen hat, dann muss die andere das mitnehmen. Aber es ist eigentlich eine Aufgabe von einem Diener gewesen. Und David macht das. Und als David dann in diesem Camp ankommt, sehen wir, wie sein ältester Bruder über ihn denkt. Und das ist unglaublich spannend. Schaut euch mal Vers 28, sehen wir das. Und Eliab, das ist die Situation, wo David mit diesen Männern spricht und sagt, was geht denn hier ab? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, dass er so die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und dann heißt es hier, Vers 28, und Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach, warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl. Denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. Seht ihr das hier? Seht ihr die Sicht, die dieser älteste Bruder, der ist mit David aufgewachsen, der kennt David von seiner Geburt an. Und seht ihr das, wie er David einschätzt? Wie er über David denkt? Bei wem hast du die wenigen Schafe gelassen? Es sind nur wenige, weil ganz ehrlich, David, über eine Normalgröße Herde hättest du gar keine Fähigkeit, darüber aufzupassen. Du kriegst nur eine kleine Herde, mehr hast du nicht, ein paar wenige Schafe. Aber dann noch viel krasser, noch viel verletzender. Ich kenne die Vermessenheit oder ich kenne den Stolz, den du hast, David. Ich kenne den Stolz deines Herzens, die Vermessenheit deines Herzens und ich weiß, dass dein Herz böse ist. Krass, oder? Das sagt der älteste Bruder zu dem Jüngsten. Du bist böse. Dein Herz ist böse, David. Er sollte ihn eigentlich besser kennen. Er sollte eigentlich wissen, wer David ist. Aber er sagt, David, die Motivationen deines Herzens sind böse. Und eigentlich bist du unfähig. Eigentlich bist du völlig unfähig fürs Leben. Wenn man sich das überlegt und diesen David anschaut, junger Mann, der gerade am Erwachsenwerden ist, Teenageralter, das ist, was der hört. Das ist das, was der erlebt. Diese Behandlung erlebt er. Nicht wirklich der beste Start in das Erwachsenenalter, oder? Gemäß Freud müsste David ein sehr, sehr kleines Selbstwertgefühl haben. Aber David erlaubt nicht, dass ihn die Behandlung seiner Familie definiert. David erlaubt nicht, dass die Behandlung seiner Familie seinen Wert bestimmt. Und das ist ganz, ganz spannend. Und das ist etwas, was du und ich, wir tun können. Die Frage ist, was bestimmt deinen Wert? Wisst ihr, David? Ein Mann, der Gott mit ganzem Herzen liebte. Und die Aufgaben, die er hatte, die hat er treu ausgeführt. Er war bereit, selbst wenn das wirklich nur ein paar Schafe gewesen sind, war er trotzdem bereit, sein Leben für diese paar Schafe seines Vaters zu investieren. So hingegeben, so entschlossen war er, dieses Herz hatte David. Und als sein Vater ihn mit dieser Aufgabe eines Dieners, eines Knechtes betraut, schaut mal, Vers 20, und David stand früh am Morgen auf. Der ist Teenager, okay? Also lass dich das auf der Zunge zergehen. Teenager und kriegt einen Job, der ein Dienersjob ist. Ja, ich weiß, ich war nicht so. Ja, samstags wurde bei uns immer Holz gemacht. Ja, und das hat noch Spaß gemacht. Aber es wurde auch draußen gefegt. Und dann waren die Aufgaben alle verteilt und ich muss draußen den Hof fegen. Ja, bin ich nie um 8 aufgestanden am Samstag, ganz sicher nicht. Ich bin dann aufgestanden, als mein Vater vor der Tür stand. Jetzt aufstehen. Das war mein Wecker am Samstag. Jetzt aufstehen und in einer halben Stunde fegst du. Haben wir nicht einen Knecht, der das machen kann? Nein, du bist Teenager, du machst das. Sorry, okay. Aber David steht früher morgen auf. David steht früher morgen auf. Seht ihr dieses Herz, was David schon als Teenager hatte? Das, was ihm Gott aufträgt, tut er zur Ehre Gottes. Schon als Teenager. Egal, was für eine Aufgabe das ist. Das, was ich tue es zur Ehre Gottes. Und deswegen soll es gut sein, weil ich will ihn verehren. Und diese Haltung hat er. Und weil er diese Haltung hat und weil er weiß, wer er ist vor Gott, hat er die Stärke zu sagen, eure Behandlung definiert nicht, wer ich bin. So wie ihr über mich redet, wie ihr zu mir redet und wie ihr mich behandelt, selbst meine eigene Familie, das wird nicht bestimmen, wer ich bin, weil ich weiß, wer ich bin. Gott hat mich lieb und ich liebe Gott. Und das ist, wer ich bin. Und das ist, was mich ausmacht. Und dann kommt David in dieselbe Situation wie die Philister, wie die Israeliten, sorry, wie Saul und die Israeliten. Der sieht nichts anders, okay? Der sieht nichts anders. Der sieht die Philister, der sieht Goliath, 2,90 Meter groß, 57 Kilo Rüstung an, 7 Kilo Schwert in der, Speer in der Hand. Krass, er sieht genau dasselbe, 1:1 sieht er dasselbe. Aber wie bewertet er die Situation? Wie bewertet er die Situation? Dieser unbeschnittene Philister. Mehr ist das für David nicht, ein Unbeschnittener. Aber David, warte mal, sorry, du bist hier gerade in der Schlacht, da ist doch völlig egal, was für ein Gott der zu Hause anbetet. Sorry, aber wir sind hier gerade am Kämpfen, hier geht es gerade um Leben und Tod. Morgen früh auf der Arbeit, da geht's drum, wie du deinen Job machst. Wie du betest und was du am Morgen in der Bibel gelesen hast, was hat denn das damit zu tun? Wirklich? David, weil er in so einer Beziehung mit seinem Herrn stand, konnte er die Situation so einschätzen, wie Gott sie eingeschätzt hat. Und all das, die 2,90 Meter, die Riesenrüstung, all das sieht David gar nicht wirklich. Natürlich, er sieht das, aber er sieht mehr. Er sieht tiefer, er sieht viel weiter. Und deshalb kann er zu Saul hingehen und sagen, hey, lass mich gehen, weil ich gehöre zu den Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Das ist, wo ich zugehöre, wo ich ein Teil von bin. Der lebendige Gott steht hinter mir. Bam. Der steht hinter mir. Und hinter dem steht niemand. Niemand. Der hat nur seine Größe. Das ist alles, was er sieht. Mehr hat er nicht. Hinter mir steht der lebendige Gott. Und weil ich vor dem lebendigen Gott stehe, kann ich gehen in die Schlacht. Und weil der Herr mit mir geht und weil es sein Kampf ist, weil es seine Schlacht ist, weil dein Arbeitstag morgen des Herrn Arbeitstag ist, in den er dich stellt, kannst du gehen und sagen, ich gehe stehend vor meinem Herrn. Und so will ich sehen, was auf mich zukommt. So will ich die Herausforderungen meines Lebens wahrnehmen. Davids Identität war bestimmt von der Realität, wer Gott ist und wer Gott in seinem Leben war und wer er war vor seinem Gott. Das hat bestimmt, wie David sich wahrgenommen hat. Aber ich will jetzt euren Fokus noch am Ende noch legen auf ein paar Verse hier am Ende. Vers 37. Lass uns das noch lesen. 37 bis 39. Weiter sprach David. Der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert um seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Das ist der König Saul. Der meint es ja gut. Der meint es ja gut mit David. Das ist ja nicht so, dass er dem David irgendwas Böses will. Der meint es ja gut. Er sagt, hör mal zu, ich glaube, es wäre richtig gut, wenn du eine Rüstung anhättest, David. Goliath, du hier, nur so ein, also wäre gut, weil wenn der dann mal vielleicht zuschlägt, vielleicht schaffst du es dann die erste Runde oder so. Ich gebe dir mal mein Schuppenpanzer, mein Schwert. Die haben mir schon oft das Leben gerettet, David. Die sind richtig gut. Ich habe da schon viel Erfahrung mit, gute Erfahrung mitgemacht mit dieser Rüstung, mit diesem Schwert. Übrigens, dieses Schwert hat den und den schon erschlagen. Das ist richtig. Komm, nimm das. Das kannst du auch gut. Guck mal, wenn du so hältst, kannst du auch gut zweihändig halten. Du bist vielleicht noch nicht ganz so stark wie ich. Kriegst du. Das ist ein gutes Ding. Da habe ich gute Erfahrung mitgemacht. Das hat mir viel, viel geholfen. Er meint es mit Sicherheit gut. Aber es ist nicht Davids. Es ist nicht für David. David legt es ab. Es passt nicht. Er kann sogar nicht mal richtig damit laufen. Wie ist es bei uns? Wie ist es bei dir? Welche Dinge sind Dinge, die dir andere Menschen auferlegt haben? Vielleicht sogar mit guten Absichten. Aber es sind Dinge, die das Wirken Gottes in deinem Leben behindern, eingrenzen. Vielleicht sind das Ratschläge, vielleicht sind das Verhaltensmuster. So macht man das richtig als guter Christ. So machst du es richtig. Das ist das, was du brauchst. Aber es sind vielleicht Dinge, die Gott nicht für dich hat, die nicht dir entsprechen und die nicht dem Wirken, seinem Wirken in deinem Leben entsprechen. Ja, ich rede auch davon. Als guter Christ musst du morgens deine Bibel lesen. Willst du als Pastor sagen, dass er nicht seine Bibel lesen soll? Doch. Aber vielleicht bist du einfach nicht der Typ, der aufnahmefähig ist morgens. Vielleicht brauchst du eine andere Zeit. Ja, aber man muss doch morgens, ist doch am besten. Und ja, und der frühe Vogel kann mich mal. Nee. Vielleicht sind das solche Dinge. Oder so lebst du am besten als Christ. So machst du das am besten. Und das sind Dinge, die dir auferlegt worden sind, die Gott gar nicht für dich hat. Aber du hast die übernommen, weil du auch nicht besser weißt und weil du sagst, ja okay, so gehört, so muss ich es machen, okay, natürlich, okay, also mache ich es irgendwie. Ja, lies deine Bibel, so wichtig, jeden Tag. Grab dich ein, aber manchmal ist es vielleicht nur ein Vers. In meiner Bibellese ist es manchmal so, dass ich für Wochen einen Vers immer wieder lese und dann drüber meditiere und den mitnehme und dann lese ich die Querverweise und dann lese ich, bin ich weiter dran. Aber eigentlich ist es immer nur ein Vers, den Gott nimmt und in mein Leben hineinbrennt und tief hinein in mein Herz legt. Und ich gehe erst davon weg, wenn ich weiß, diese Wahrheit hat Frucht gebracht in meinem Leben. Ja, aber halt, man muss doch Vers für Vers in Calvary Chapel jetzt mal durch das Buch durchlesen. Versteht ihr, was ich meine? Was ist das, wie wirkt Gott in deinem Leben? Was hat Gott für dich? Und vielleicht läufst du als Christ rum mit so einer Rüstung, in der du nicht mal laufen kannst, die Gott gar nicht für dich hat.
Ja, natürlich, für eine Schlacht ist ja ganz sinnvoll.
Wirklich? Für deine Schlacht, für deine Aufgaben, für das, was Gott für dich hat? Was ist das, was Gott für dich hat? Was ist Gott? Was ist der Weg, wie Gott mit dir geht? Such danach. Bitte Gott, dass er dir das zeigt. und sei bereit, Dinge abzulegen, die er gar nicht für dich hat. Und David legte es von sich ab. Aber vielleicht sind es auch Dinge, die dich belasten, so wie diese Rüstung einfach nur schwer war. David konnte nicht mal richtig gehen damit. Dinge, die dir jemand gesagt hat, so wie König Saul zu David: Du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Du hast nicht, was es braucht, um das zu schaffen. Du bist nicht fähig. Du hast nicht, was nötig ist hier, um das gut hinzukriegen. Schau dich mal an. Du kannst es doch eh nicht. Du bist der Jüngste, der Geringste. Alles, was du anpackst, geht ja eh kaputt. Vielleicht hast du Dinge gehört wie: Du Stolzer, du hast ein böses Herz. Wenn ich dich anschaue, das ist ein böses Herz. Du bist dann nichts. Oder du bist keine gute Mutter. Du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendeine Aussage getroffen, die auf dich passt. Das weißt du selbst. Das sind Aussagen, die dich beschweren und die Gott nicht für dich hat. Die hat Gott nicht für dich. Gott sagt: Du bist mein. Ich liebe dich. Ich habe dich gerufen. Aus lauter Liebe habe ich dich zu mir gezogen. Du bist mein. Und weil ich hinter dir stehe, das soll deine Identität sein. Leg das ab, was da über dich gesagt worden ist. Leg das ab, was dich da beschwert. Das ist etwas, was ich nicht für dich habe, sagt der Herr. Du kannst ja gar nicht damit laufen. Leg es ab. Es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was er getan hat an diesem Kreuz für dich und mich. Wie er da dir bestätigt hat, wie sehr er dich liebt. Wie entschlossen er ist, alles zu geben, um dir zu zeigen, wie sehr er dich lieb hat. So viel wert bist du ihm. Gibt dir das Wert? Ist das, was deinen Wert bestimmt, dieses Kreuz? Ist das, wo du sagen kannst: Das ist, wo ich meinen Wert draus ziehe? Der Gott des Universums, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, hat sich dazu entschieden, mich zu lieben. Bis zum Tod mich zu lieben, um mir neues Leben zu geben. Und deshalb ist das Evangelium vom Kreuz so wichtig, dass wir es immer und immer und immer wieder hören und uns daran erinnern, was er da getan hat, weil das bestimmt deinen und meinen Wert, wenn wir es annehmen für uns. Und dann kommt Selbstwert. Und dann kommt Selbstsicherheit. Schaut euch nochmal David an, als er die Rüstung abgelegt hat, okay? Als er diese Rüstung abgelegt hat, heißt es hier, er holt sich 5 Steine aus dem Bach. Könnte meinen, der ist wahrscheinlich deutsch. Wenn er mit dem ersten nicht trifft, dann Plan B, C, D, E. Ja, deshalb holt er sich 5 Steine. Ja? In 1. Chronik 20, Verse 4 bis 8 lesen wir, dass Goliath 4 Brüder hatte. Mit Goliath macht das 5. Ich glaube, David war sich seiner Sache so sicher, dass er gesagt hat: Okay, das ist Goliath, ich weiß, der hat noch 4 Brüder, also brauche ich 5 Steine. Für jeden ein. Und das passt mit dem, was er sagt. Schaut euch das mal hier an, Vers 45 bis 47. Und David sprach zu den Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. David macht klar, wo er steht. Er geht absolut klar, welche Identität er hat. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Der Herr steht hinter mir. Ich stehe vor ihm, dem Herrn der Herrscher. Da stehe ich. Und jetzt lest mal weiter hier. Und an diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern. Und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln des Himmels, den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Jetzt könnte man sagen, ja, aber halt, die gute christliche Form ist, der Herr wird das machen, David. Das hört sich ein bisschen stolz an, wenn du sagst, du wirst es machen. Der Herr wird es machen durch dich. Nee, sagt David nicht. David weiß, wer er ist. Er weiß, in wessen Auftrag er geht. Er weiß, wo er steht vor seinem Herrn. Und dann kommt eine Selbstsicherheit und ein Selbstwert. Goliath, so, vielleicht stand er so vor ihm. Dir werde ich den Kopf nehmen. Erstmal hole ich dich runter und dann hole ich dir den Kopf. Genau so hat er es gemacht. Ich werde dir den Kopf nehmen. Und ich werde die Leichnamen deines Heeres den Vögeln und den wilden Tieren zu fressen geben. Das werde ich machen. Seht ihr den Selbstwert, den David hat? Weil er wusste, wer er war. Wisst ihr, Gott will nicht, dass wir als Christen rumlaufen und sagen, oh, wir sind alle so demütig, oh, wir sind all nichts, wir sind all nichts. Das ist keine Demut. Das bringt auch keine Ehre dem Kreuz. Es geht nicht darum, dass wir stolz sind, nein. Aber es geht darum, dass wir wissen, wer wir sind. Und wo wir stehen vor unserem Herrn. Und weil wir das wissen, können wir in unser Leben hinaustreten und sagen, der Herr ist mit mir. Und er wird mich stärken. Und ich werde meinen Job gut machen, weil ich es für ihn tue. So wie ich gestern diese Fugen versiegelt habe mit dem Kollegen und gesagt, alles für den Herrn. Deshalb machen wir es so gut es geht. So gut es geht für den Herrn. Wir haben gelacht und wir haben Spaß gehabt und es war gut. Und die sind gut geworden, glaube ich. Wisst ihr, David war kein Opfer seiner Herkunft. David war auch kein Opfer der Dinge, die ihm gesagt worden sind. David war auch kein Opfer seiner Umstände. Der legte das von ihm ab, was nicht seins war. Das hat er abgelegt. Ob das gut gemeinte Dinge waren oder auch böse gemeinte Dinge waren. Er hat das abgelegt. Weil es nicht seins war. Und er wusste, dass er der Geliebte Gottes war, der ihn berufen hat. Und sein Fokus war auf den Herrn. Diese Schlacht hier ist des Herrn Schlacht. Weil er seinen Herrn kannte. Weil er seinen Herrn kannte. Und wenn du hier rausgehen willst heute und sagen willst, jawohl, ich will Gott mehr vertrauen. Ich will ihm mehr vertrauen. Ich will in mein Leben hineingehen wie David. Wie sehr kennst du Gott? Wie gut kennst du deinen Herrn? Du wirst ihm nicht vertrauen können, wenn du ihn gar nicht kennst. Wie gut kennst du ihn, als wer er ist? Wie sehr weißt du, nicht vom Kopf her, sondern vom Herzen her, weißt du, wie dieser allmächtige Gott über dich denkt? Wie sehr weißt du das? Je mehr du das weißt, desto stärker wirst du sein und desto klarer wirst du wissen, wer du bist. Und das ist, was ich mir für euch wünsche, für dich wünsche. Und dass du die Freiheit hast, abzulegen, was nicht deins ist, was Gott nicht für dich hat. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für solche Geschehnisse, die passiert sind, Herr, wo wir sehen können, wie David gelebt hat als ein Mann nach deinem Herzen und warum er diesen Titel von dir bekommen hat. Mann nach deinem Herzen. Herr, und ich bitte dich, dass wir das hören, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das wollen, ein Mann, eine Frau nach deinem Herzen zu werden. Herr, und wir können das nicht produzieren. Du musst es wirken in uns. Aber Herr, das, was wir können, ist uns auf dich einlassen, nach dir suchen, um dich zu kennen, so wie Paulus das sagt. Alles, was ich will, ist, den Herrn zu kennen, weil darin liegt meine Identität. Wie wahr ist das, Herr? Weil dann, wenn wir dich kennen, wenn wir sehen, wie wunderbar, wie herrlich, wie groß du bist, Herr, dann können wir uns auf dich werfen. Vorher sind wir unsicher, vorher wissen wir nicht, aber dann können wir uns auf dich werfen. Herr, danke, dass du treu bist, dass diese Lieder, die wir singen, dass sie wahr sind. Aber Herr, ich bitte dich, dass die wahr werden in unserem Herzen, Herr, in unserem Verstand, in unserem ganzen Wesen. Gott, danke, dass du uns Identität geben willst und wirst. Du bist ein wunderbarer Gott. Wir wollen dir mehr vertrauen, immer mehr. Wir haben dich lieb, Jesus. Amen.